HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Das ist Literatur von vorgestern.
Es ist komplett unlesbar.
Es ist miserable Literatur. Jedoch, die deutsche Kritik ist begeistert. Warum denn?
Er hat keinerlei Angst davor, ob er komisch oder... Er macht sich keine Gedanken darüber, wie er ankommt.
Ich amüsiere mich bei dem Buch überhaupt nicht. Herrgott, man muss sich doch nicht selber auf die Bratpfanne legen, wenn geschildert wird, wie ein Kotelett gebraten wird. Das ist doch Primitivismus sondergleichen. Niemand wird mir sagen, das sei Literatur, die zu lesen lohnt.
Aber er sagt auch viel Quatsch. Also wenn er zum Beispiel über die ganzen nordischen Schriftsteller sagt, das ist so weit im Norden, das ist immer dunkel da und kalt, das interessiert mich nicht.
Ums Verrecken langweilt mich das. Was ist aus dem Günter Grass geworden? Wie konnte das passieren?
Hängen wir doch das Buch ein bisschen niedriger.
Niedriger können wir es nicht hängen.
Man kann selbst halten zu Gnaden, weil der Blechtrommel einiges überblättert.
200 Seiten, nicht
ja,
mehr.
Ja, mehr.
Die meisten Bücher, die wir hier besprochen haben, habe ich von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen. In den meisten Fällen war es eine Qual.
Wie hätte er selbst wohl seinen runden Geburtstag heute kommentiert? Sicherlich mit einer Portion Selbstironie. Marcel Reich-Ranicki wäre heute 100 Jahre alt geworden, der große Literaturkritiker bewundert und gefürchtet. Viele verbinden mit ihm die Vorstellung, dass eine gute Kritik nur ein saftiger Verriss sein kann. Aber das war natürlich nicht immer so. Der Begriff der Kritik ist uns heute eine genaue Betrachtung wert. Immanuel Kant zum Beispiel hat die reine Vernunft in seiner Kritik ja nicht verrissen, sondern nur genau untersucht, was sie kann und was sie nicht kann. Aus diesem kritischen Unterscheiden wurde dann nach und nach das subjektive und manchmal eben auch negative Urteil, zum Beispiel in der Kunst- und Literaturkritik. Und in der Umgangssprache wurde aus der Kritik ein Zwitterwesen aus Genörgel und Schimpfen in die Tonne treten oder eben auch brillantem Verreißen. Verriss, Feedback, Auseinandersetzung, die schwierige Kunst der Kritik, so heißt unsere Sendung heute. Denn wir brauchen gute Kritik, sowohl von Profikritikern, die sich mit Musik, mit Büchern oder auch mit Köchen befassen, als auch von Kabarettisten und Satirikern, die manchmal auch gegen ihren Willen als Gesellschaftskritiker gehandelt werden. Und natürlich auch die Kritik von Laien. Allerdings geraten die mehr und mehr im Internet sich in die Haare mit ihrer Islamkritik, Kapitalismuskritik, Sprachkritik und so weiter. Und dann wären da auch noch die Zeitkritiker, die am Geburtstag von Marcel Reich-Ranicki finden, die Kritik ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Beginnen wir also mit einer Würdigung von Hartwig Verschröder.
Meine Damen und Herren, dies ist keine Talkshow. Was wir Ihnen zu bieten haben, ist nichts anderes als Worte, Worte, Worte. 75 Minuten lang Worte und, wenn's gut geht, ist ein Ziel aufs Innigste zu wünschen, vielleicht auch Gedanken. Wir werden über Bücher sprechen und über Schriftsteller. Also nichts anderes als Literatur.
Mit seiner Leidenschaft für die Literatur, seiner notorischen Streitlust und seinen scharfen, prägnant formulierten Urteilen hat Marcel Reich-Ranicki das literarische Leben in Deutschland geprägt und bestimmt. Der Kritiker wird 1920 in Polen als Sohn des jüdischen Kaufmanns David Reich und seiner deutsch-jüdischen Frau Helene geboren. In Berlin besucht der deutsch- und polnischsprachig aufgewachsene Marcel das Gymnasium. Schon damals beeindruckte er die Lehrer durch seine Schlagfertigkeit und Belesenheit.
Schon in der Schule hat mir ein Deutschlehrer vorausgesagt, dass ich Kritiker sein werde. Aus dir wird ein Kritiker werden.
Doch die nationalsozialistischen Rassegesetze verwehren dem hochbegabten Abiturienten das Studium. Er wird nach Polen ausgewiesen und in das Ghetto von Warschau gezwungen. Dort lernt Marcel seine spätere Frau Theophila kennen. Kurz vor der Deportation gelingt ihnen die Flucht aus dem Ghetto. Das Paar kann sich bis zur Befreiung bei einer polnischen Familie verstecken. Reich-Ranickis Eltern werden nach Treblinka deportiert und ermordet. Wie er die Nazizeit überlebt und wie ihm die Literatur, das Reden, das Memorieren von Literatur dabei geholfen haben, das hat Marcel Reich-Ranicki später in seiner bewegenden Autobiografie »Mein Leben« geschildert. Als Marcel Reich-Ranicki im Sommer 1958 von Polen in die Bundesrepublik übersiedelt, war er im westdeutschen Literaturbetrieb noch völlig unbekannt.
Ich kannte nicht den Begriff Suhrkamp-Verlag.
Ich wusste nichts von den Zeitungen und Zeitschriften, die da erschienen. Jahrelang war es unmöglich, auch nur das Geringste zu erfahren.
Der Schriftsteller Siegfried Lenz empfiehlt den Kritiker bei Redaktionen und Rundfunkanstalten. Er schreibt für Welt und FAZ, dann regelmäßig für die Hamburger Zeit. Schließlich engagiert ihn Herausgeber Joachim Fest 1973 als Literaturchef der FAZ. Marcel Reich-Ranitzky bedingt sich vollkommene Unabhängigkeit aus, auch gegenüber der Linie der Zeitung.
Ich wollte das Recht haben, in dieser konservativen und wie manche Linken meinten, hochreaktionären Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Literaturteil. Ich wollte da alle beschäftigen, die zum literarischen Leben Deutschlands gehören. Auch ehemalige Kommunisten, auch jetzige Kommunisten, auch Linke aller Art und dergleichen.
Marcel Reich-Ranitzky ist kein Kritiker im Stil des einerseits, andererseits des Abwägens und des ausgewogenen Urteils. Er ist entweder für oder gegen ein Buch, aber immer auf der Seite des Autors. Literaturnobelpreisträger Günter Grass hat er gelobt, aber auch verrissen. Die Gedichte von Ingeborg Bachmann wurden von ihm gepriesen, ihr Romanwerk jedoch verworfen. Die Erinnerungen an die Verrisse sind geblieben, nicht das Lob. Der harsch kritisierte Autor Martin Walser rächte sich mit dem Roman »Tod eines Kritikers« und löste damit eine Debatte über den versteckten Antisemitismus unter den Nachkriegsautoren aus. Als Literaturpapst wurde Marcel Reich-Ranitzky verehrt wie gefürchtet. Er selbst mag diesen Titel nicht. Ein anderer Superlativ, Popstar der Literaturkritik, ist da zutreffender.
Man hat mir vorgeworfen, sehr verständlich, sehr zu Recht, dass ich die Kritik trivialisiere. Ich habe etwas bewusst getan. Ich war entschlossen, Literatur, anspruchsvolle selbstverständlich, zu popularisieren. Man kann nicht Literatur popularisieren, ohne den Gegenstand zu trivialisieren. Das ist bedauerlich, aber so ist es.
Marcel Reich-Ranitzky, er starb vor 7 Jahren, aber Alf Menzer lebt, unser Literaturkritiker im Hessischen Rundfunk. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Reich-Ranitzky sagte also gerade, man kann Literatur nicht popularisieren, ohne den Gegenstand zu trivialisieren. Würden Sie ihm da recht geben?
Ja, das ist erstmal eine typische Zuspitzung aller Reich-Ranitzky, aber ist natürlich was Wahres dran. Ich glaube, den Unterschied, den man machen muss, ist der zwischen einer Literaturkritik, die sich ausschließlich an den Bedürfnissen der Literatur als Kunstform orientiert. Also fragt dieser neue Roman, bringt der die Kunst der Literatur irgendwie weiter? Führt er, bringt er etwas Neues dazu bei? Entspricht er den ästhetischen Maßstäben, die wir zurzeit gerade haben? Auf der einen Seite, aber es gibt ja noch ganz andere Ansprüche, die man an Literatur stellen kann. Zum Beispiel unterhält diese Literatur, bietet sie mir Lebenshilfe, bietet sie mir Orientierung. Es gibt auch bestimmte Fans, die ganz bestimmte Arten von Literatur mögen, besonders Mittelalterliteratur, Krimiliteratur oder so etwas. Das sind dann ganz andere Ansprüche, die natürlich das ganze Feld der Literatur viel weiter aufmachen und dadurch eben auch, kann man sagen, trivialisieren, aber haben ja nicht weniger Gültigkeit.
Was ist Ihre Erfahrung? Findet man als Kritiker mit einem Verriss mehr Aufmerksamkeit als mit einem Lob?
Rein empirisch ist das, glaube ich, tatsächlich so. Und das bedient, glaube ich, in erster Linie das Publikumsbedürfnis nach Unterhaltung. Und ein Verriss ist in der Regel unterhaltsamer als ein Lob, weil beim Verriss ist die Fallhöhe halt viel größer. Man kann sich vorstellen, dass Autoren sich winden, wenn ihr jüngstes Werk irgendwie auseinandergenommen wird. Ich glaube, da sind wir doch, haben wir alle zu viel niedere Instinkte, als dass uns das nicht wirklich ansprechen
würde. Aber die bedienen Sie auch. Es ist okay für Sie, wenn man sie auch als Unterhaltung wahrnimmt?
Jetzt nur zu den Bedingungen des Verrisses, um des Verrisses willen, nein, das würde ich tatsächlich nicht machen und das finde ich auch unfair. Ich finde es unfair einem Autor gegenüber, der einige Jahre an seinem Werk gearbeitet hat und dann um der Unterhaltung willen eben ihn oder sie irgendwie vorzuführen. Ich glaube, heute ist man auch da tatsächlich im großen Teil der Kritikerzunft so weit, dass man doch in erster Linie mal dem Werk gerecht werden möchte. Und tatsächlich, so ein Roman, sei er 200, sei er 800 Seiten lang, ist dann doch viel differenzierter, als das jetzt auf ein Verriss das Urteil reduzieren zu können.
Marcel Reich-Ranitzky hat die Literaturkritik in Deutschland viele Jahre lang dominiert. Gibt es heute beherrschende Figuren, an denen sich alle abarbeiten?
Ich würde sagen, nein, ist nirgendwo in Sicht. Es gibt immer wieder Kollegen und Kolleginnen, die versuchen, so ein bisschen auf die Tonne zu hauen oder radikale Debatten loszutreten, also ganze Generationen von Schriftstellern abzuurteilen. Aber das verpufft dann meistens. Ich glaube, es liegt daran, dass Marcel Reichranitzky war eine singuläre Erscheinung. Das kann man auch schon daran sehen, dass es ja in den anderen Kunstgattungen keine vergleichbare Figur gab. Also es gab nicht den Kritikerpapst der Kunstkritik oder den Kritikerpapst der Theaterkritik, die wirklich beides so bedienen konnten wie Reichranitzky. Also das rein kritische, das rein innerkünstliche Urteilen mit diesem Unterhaltungsfaktor zusammenzubringen. Ich glaube, das lag wirklich in der Natur und in der Persönlichkeit von Marcel Reichranitzky. Und es wäre, glaube ich, ziemlich unrealistisch, jetzt darauf zu hoffen, dass diese Stelle 1:1 neu besetzt würde.
Das literarische Quartett gibt es wieder. Es hat natürlich nicht mehr diesen Kultstatus. Die Sendung Druckfrisch in der ARD bemüht sich eifrig um Bedeutung. Aber auch Dennis Scheck kann irgendwie Ranitzky nicht das Wasser reichen. Was ist der Unterschied?
Ich glaube, der eine Unterschied ist der, dass es eben Marcel Reichranitzky und das literarische Quartett, sprich das Original, gab. Und alles, was danach kommt, wirkt immer so ein bisschen epigonal. Also das literarische Quartett, wie wir es jetzt sehen, an sich sowieso schon. Man hat immer diese Verlustempfindung. Ach Mensch, früher saß da der Reichranitzky, das war doch viel lebendiger und so weiter. Oder auch wenn Dennis Scheck eben diesen, sagen wir, Signature-Move, den er hat, dieses Buch da
in die Tonne zu werfen.
Ja, man merkt eben schon so ein bisschen, da versucht jemand so einen Gestus zu etablieren, wie Reichranitzky das rhetorisch gemacht hat und ist dann doch immer auch so ein bisschen verstimmt. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Zeit heutzutage eine andere ist. Also wir als Publikum wollen vielleicht gar nicht mehr dieses eine Tribunal haben, das den Literaturgeschmack verwaltet und durch radikale Urteile sagt, was gut und was schlecht ist. Ich glaube auch unser Bedürfnis als Leser und Leserin ist heute ein viel differenzierteres, als es das vielleicht noch vor 30, 40 Jahren war.
Heutzutage gucken dann viele Leser, bevor sie ein Buch bei Amazon bestellen, mal eben kurz in die Bewertungen der anderen Leser. Könnte man sagen, das ist jetzt die absolute Demokratisierung der Kritik?
Nicht der Kritik, sondern es ist die Demokratisierung der Verbraucherempfehlung. Also wenn man als Verbraucher sich ein Produkt kaufen möchte und das den eigenen Bedürfnissen möglichst passgenau entsprechend haben will, dann fährt mir ja, glaube ich, ganz gut, wenn man diese Konsumentenempfehlung oder diese Konsumentenerfahrung mal nachliest. Es ist aber keine Literaturkritik.
Also was ist der Unterschied zwischen Kritik und Empfehlung?
Literaturkritik richtet sich nach den Bedürfnissen der Literatur. Literaturempfehlung richtet sich nach den Bedürfnissen der Leser und Leserinnen.
Und was geht verloren, wenn man professionelle Kritiker durch anonyme Internetkommentare ersetzt?
Die Persönlichkeit, die wir ja so sehnsuchtsvoll suchen nach Reichranitzky, aber die kann man auch nicht hervorzaubern. Und die Kehrseite ist eben, dass es doch einige Kritikerkollegen und Kolleginnen gibt, die ihre eigene Persönlichkeit so sehr in den Vordergrund stellen und man möchte das eigentlich gar nicht so gerne. Also ich bin eigentlich gar nicht so unzufrieden damit, dass es eine so herausragende Persönlichkeit jetzt nicht gibt. Wir merken dadurch, was wir an Reichranitzky hatten und was wir mit ihm verloren haben, und irgendwann muss man sich auch mal damit abfinden, glaube ich.
Das war Alf Menzer, Literaturkritiker im Hessischen Rundfunk. Vielen Dank. Und wir wollen Marcel Reichranitzky an seinem Geburtstag noch ein paar Mal zu Wort kommen lassen. Als Kritiker konnte er ja gnadenlos sein. Selbst an Günter Grass ließ er kein gutes Haar, zumindest an dessen Roman Ein weites Feld.
Es ist keine einzige Figur erträglich. Es ist nicht erzählt. Wie
Was heißt
kann
erträglich? Es ist keine Figur da.
Ja. Jetzt das Frage, wie kann das einem Autor passieren, einem routinierten, erfahrenen Autor, dass er so was liefert, dass wir haben das zitiert, zu Recht, jemand hat geschrieben, es ist komplett unlesbar. Stimmt, es ist unlesbar und langweilig und da hilft es nicht. Die Kritiker sind überhaupt nicht daran schuld. Das so kann man sehen. Keiner hat den Grass von Grass erwartet, dass er über die Wiedervereinigung schreibt. Mir wäre viel lieber, wenn Grass über seine Liebe zu seiner Frau geschrieben hätte. Interessiert mich viel mehr. Es ist im Zusammenhang mit der Rezeption dieses Buches, die ja 10 Tage de facto dauert. Was da vorher war, wollen wir gar nicht erwähnen. Etwas passiert, was in der Geschichte der deutschen Literatur, meines Wissens, noch nie passiert ist. Etwas vollkommen Unglaubliches, Unerhörtes. Es erscheinen also 6, 7 Kritiken in großen Blättern, negative beinahe alle. Das ist schon manch einem Autor auch Bedeutendem passiert. Und jetzt kommt ein Gewerkschaftsfunktionär, der Sekretär der IG Medien, und erklärt, Und zwar deutlich auf Wunsch des Verlages in Fulgras. Unser Mitglied, der Gewerkschaftsmitglied Gras, geschieht hier ein Unrecht. Die Kritiker behandeln. Ein Gewerkschaftssekretär nimmt einen Schriftsteller in Schutz.
Wunderbar. Marcel Reich-Ranitzky im Jahr 1995. Verriss, Feedback, Auseinandersetzung, die schwierige Kunst der Kritik. Kritiker gab es schon immer, sie hatten halt nur eine andere Funktion. Das, was heutzutage der Kritiker ist, das war früher der Hofnarr.
Die Ursprünge des Narrentums eindeutig zu klären, ist unmöglich. Doch egal, wohin man den Blick wendet, Narren begegnen uns überall auf der Welt und in jeder Epoche. Im alten Ägypten finden sich die vielleicht ältesten erhaltenen Hinweise auf den Beruf des Hofnarren. Ein über 4000 Jahre altes Schreiben eines Beamten an den Pharao erzählt von einem tanzenden Zwerg. Der Pharao verlangte sofort, diesen Zwerg an den Hof zu bringen. In China tauchen Hofnarren zum ersten Mal im 8. Jahrhundert vor Christus auf und belustigten 2000 Jahre lang die chinesischen Kaiser. Sie sangen, tanzten, musizierten und glänzten durch Wortwitz. Werner Metzger, Professor für Germanistik und Volkskunde an der Universität Freiburg, ist Hofnarren-Experte.
Merkwürdige Gestalten an den Höfen im Umfeld der Mächtigen hat es eigentlich gegeben, solange es Potentaten gibt auf der Welt, Herrscher, Regierende also.
Attila der Hunne hatte solche Gestalten in seinem Gefolge, wie auch der Aztekenherrscher Moctezuma. Indische Maharajas ließen sich genauso von Hofnarren unterhalten wie persische Sultane. Doch nicht nur auf der ganzen irdischen Welt begegnen uns närrische Wesen. Ihre Spur lässt sich bis in die Welten der Götter und Mythen zurückverfolgen. Die Griechen kannten Momos, den Gott des Spotts und der scharfzüngigen Kritik. Vor ihm war nicht einmal Zeus persönlich sicher. In der nordischen Mythologie treibt der Gott Loki Schabernack. Götter, Fabelwesen, Menschen. Jeder ist ein potenzielles Opfer seiner bösen Späße und Betrügereien. Von Südamerika bis in den fernen Osten, von Nordeuropa bis Ägypten, von den Höfen der irdischen Monarchen zur Götterwelt. Es wirkt fast wie ein Naturgesetz. Professor Werner Metzger.
Wo geherrscht wird, braucht man immer Narren. Das kann man so sagen, ich würde es aber nicht ohne Ausnahme unterschreiben. Sicherlich geht die Tendenz dahin, aber jede Regel hat eben auch ihre Ausnahme. Richtig ist, dass Herrschaft natürlich zwangsläufig auch Missstände mit sich bringt. Keine Herrschaft ist unfehlbar.
Mächtige können von der Macht verführt und geblendet werden. Umso mehr scheuen die Untertanen, ihre Herrscher zu kritisieren. Spätestens aber, wenn ein solcher Machthaber in eine absurde Situation gerät, die er selbst nicht mehr erkennen kann, gerade weil niemand wagt, ihn zu kritisieren, spätestens dann schlägt die Stunde der Narren.
Närrische Figuren ziehen sich durch die Weltgeschichte wie ein roter Faden. Man muss aber klar unterscheiden. Die singenden Unterhalter des chinesischen Kaisers sind andere Narren als die tanzenden Zwerge des Pharao, erfüllen andere Aufgaben und sind anderem Denken entsprungen. Eine Verbindung dieser Narrenfiguren zum berühmten europäischen Hofnarren des Mittelalters gibt es nicht. Vielleicht war der Vorfahre des uns heute geläufigen Narren der römische Komödienschauspieler. Doch dessen Spur verliert sich schon im Dunkel des frühen Mittelalters. Zwar tummeln sich bis ins 11. Jahrhundert immer wieder seltsame Gestalten in der Nähe der Herrscher, Sänger, Dichter, Gaukler, Hofnarren waren sie jedoch nicht. Der Freiburger Narrenexperte Werner Metzger.
Aber im hohen Mittelalter und vor allem im Spätmittelalter, da hat sich die Rolle dieser seltsamen Gestalten bei Hofe zugespitzt. Von dieser Zeit an kann man dann auch von der klassischen Figur des Hofnarren reden.
Ein klassischer Narr. Was ist das also?
Es ist ein großes Missverständnis zu glauben, dass der Hofnarr in erster Linie dazu da war, für Stimmung zu sorgen und quasi als Kabarettist aufzutreten. Das ist eine sehr moderne Auffassung. In Wirklichkeit waren die Hofnarren eigentlich Gestalten, die Mahnung und Warnung zugleich haben sein sollen für die Herrschenden. Der Herrschende hat im Hofnarren sozusagen immer sein anderes Ich gesehen.
Der Hofnarr, Legende und Wahrheit. Das war ein Ausschnitt aus einem Feature von Johannes Munzinger. Reden wir also mit einem modernen Hofnarren. Heutzutage nennt man sie neudeutsch Comedians. Till Reiners hat seine Erfahrungen als Poetry Slammer gesammelt. Er zieht mit seinem Soloprogramm über Kleinkunstbühnen der Republik. Und man kennt ihn auch aus Fernsehformaten wie Die Anstalt oder Die Heute Show. Schönen guten Abend.
Hallo.
Geht es Ihnen in Ihren Programmen darum, Kritik zu üben?
Ja, natürlich. Das gehört dazu. Das gehört ja schon bei Witzen dazu. Also Witzen machen sich ja immer über irgendetwas lustig. Deswegen ist Kritik auf jeden Fall immer Teil der Sache. Na klar.
Kritik an der Gesellschaft, an den Mächtigen, an jedem Einzelnen?
Ich glaube an jedem Einzelnen. Kritik an mir und dadurch Kritik auch an den Leuten, die da sind. Aber das ist Teil des Spiels und steht nicht so im Vordergrund. Also ich habe da kein Schild auf der Bühne, wo drauf steht, Vorsicht, Satire, sondern das passiert sowieso nebenbei. Also man erkennt sich sowieso, hoffentlich, teilweise dann in mir, in den Dummheiten, die ich erzähle und die ich mache. Ich fände es ganz furchtbar, wenn es so ist, dass man Kritik an den Mächtigen übt. Denn dann, das heißt eigentlich so, okay, die sind zu mächtig. Ich glaube, in der Demokratie geht es vor allem darum, erstmal zu kritisieren, was für blöde Entscheidungen die gesamte Bevölkerung trifft. Und sich dann irgendwie natürlich auch über Mächtige lustig zu machen, aber nicht so vordergründig.
Ist das der Unterschied zum klassischen Kabarett der 70er, 80er Jahre? So die Kritik an den Parteien, an den Mächtigen? Sie erzählen lieber Geschichten aus dem Alltag?
Nee, ich erzähle nicht lieber Geschichten aus dem Alltag. Das würde ich so nicht sagen. Das sehe ich nicht als die beiden Begriffspaare, sondern ich glaube, naja, also dieses so, die da oben ist schon, das zementiert ja die Verhältnisse. Das ist ja eine ganz komische Perspektive auf die Welt. Das entmündigt ja absolut, wenn man so tut, als hätte man damit eh nichts zu tun und haut nur drauf. Also ich glaube, dass wir alle was mit Politik zu tun haben, dass wir alle was mit Gesellschaft zu tun haben und deswegen auch alle kritisierenswert sind. Das ist der Unterschied. Nicht nur zu sagen, die da oben, sondern sich zu fragen, ja okay, aber was ist denn davon in mir? Was ist mein persönlicher Donald Trump sozusagen?
Okay. Haben Sie da mal so ein Beispiel, was besonders gut funktioniert in Ihren Programmen?
Also ich würde sagen, was besonders gut funktioniert, sind immer die Momente des Scheiterns. Momente, bei denen man merkt, ah okay, da komme ich jetzt erstmal gar nicht so mit meinem persönlichen Baukasten dahinter. Also beispielsweise erzähle ich von einer Situation, da sitze ich in der U-Bahn und da kommen drei südländisch aussehende Jugendliche rein. Die sind super laut und nervig und aggressiv. Und dann gibt es eine Situation, dann steht jemand auf, geht zu dem und sagt so, ihr seid jetzt ruhig, Jungs. Und alle sind erleichtert, alle freuen sich. Und dann dreht sich dieser Mann aber nochmal um und beschimpft die rassistisch, die Jugendlichen. Und ich stehe dann auf und sage, so geht's jetzt aber nicht. Ja, und sage, also sie können die Leute schon doof finden, aber sie können jetzt nicht sagen, scheiß Kanaken. Und dann ist das ganze Abteil wirklich empört und guckt mich komisch an und ich merke zum ersten Mal so, ich bin jetzt Teil der Aufmerksamkeit, ich bin Teil der Ablehnung. Alle können auf jeden Fall mich nicht mögen. Und dann sagt einer der drei Jugendlichen, ey, lass den Typen in Ruhe. So, und das ist so eine Situation, glaube ich, wo man merkt, ah, okay, da sind so ganz viele Sachen auf einmal, die so miteinander aufbrechen. Und da gibt es gar nicht so einfache Gefechtslagen und das, glaube ich, kennen wir alle.
Was kommt denn so am besten an? Was will das Publikum heute? Ist das anders als beim politischen Kabarett vor 20, 30 Jahren?
Ja, also ich weiß, vor 30 Jahren ist noch nicht so richtig da, aber ich kenne die halt noch. Ja, ich glaube so dieses Durchdeklinieren von, ja, der ist doof, ich mache jetzt mal den nach, die Politikerin, den Politiker. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht mehr so das, was Leute wollen, zumindest nicht mehr so in meiner Generation. Und die Ansprache hat sich verändert. Es ist vor allem eine Stilfrage geworden, die ist anders. Die Ansprache ist jetzt nicht mehr so etwas lehrerartig, sage ich jetzt mal. Also ich mag auch die alten Kabarettisten, ja. Ich möchte gar nicht so tun, als wären das alles Idioten oder so. Aber ich glaube, gerade Witze sind am meisten Moden unterworfen. Und dieser Stil ist anders geworden. Jetzt mittlerweile ist es eher so eine, ich erzähle einem guten Freund etwas, sehr unterhaltsam. Das ist mittlerweile der Stil und weniger, ich sag jetzt mal, lehrerartig.
Ich habe mir auch schon oft Poetry Slams angehört. Zum Teil ist das ja wirklich toll mit der Wortakrobatik und so. Meistens hatte ich dann irgendwann das Problem, die reden alle nur von sich. Ich, die drehen sich um ihre Befindlichkeiten, alles gut und schön. Irgendwann nervt das. Nachvollziehbar?
Ja.
Geht's Ihnen ähnlich?
Ja, klar. Ja, natürlich.
Ist das ein Zeichen für unsere Zeit?
dass die Leute von sich reden.
Ja, und zwar nur.
Ich glaube,
nur.
Das ist, naja, ich glaube, es ist ein Zeichen davon, dass man, dass Poetry Slam ein Format ist, ein offenes Format ist, eine offene Bühne, und so fängt man nun mal an. So wie wenn man anfängt, ein Bild zu malen, wenn man da nicht so besonders erfahren ist, dann fängt man meistens unten links an. Oder fängt man meistens am Rand an, weil da hat man einen Orientierungspunkt. Und genauso hat man mit sich einen Orientierungspunkt, wenn man eine Geschichte erzählt. Ich würde auch sagen, dass, also es gibt auf jeden Fall Slam-Texte, die mich nicht besonders interessieren, weil die mittlerweile auch die Lebenswelt reflektieren von Anfang 20-Jährigen. Das bin ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, so fängt man an. Ich glaube, da darf es dann nur nicht bleiben.
Da hat dann der klassische Kabarettist, der politische, noch mehr drauf?
Nee, also nochmal, das sind nicht die Begriffspole. Es gibt in allem etwas Gutes und es gibt in allem etwas Schlechtes. Es gibt gute Automechaniker und es gibt gute Bäcker. So, da kann man nicht sagen, so, ja, wer ist denn jetzt besser, der Bäcker oder der Automechaniker? Das hat beides seine Berechtigung. Aber ich kann sehr gut von mir erzählen, und es ist aber klar, diese Geschichte funktioniert hier gerade noch auf einer zweiten Ebene. Das ist ein Ich, das ich entwerfe, nicht als Tagebucheintrag, sondern das steht für das große Ganze. Und genauso raffiniert, wie ich als Comedian sein kann, so platt kann ich als politischer Kabarettist sein, der da sagt, ja, und die da oben, die müssen jetzt aber immer auf den kleinen Mann. Wo ich mir schon denke, so, ja gut, dann das ist dann auch nicht das feine, großartige politische Kabarett. So, das ist einfach nur noch eine Plattitüde und das nicken alle ab.
Also wie sollte die große Schule der Kritik funktionieren, Ihrer Meinung nach? Was wäre wirklich richtig gelungen?
Da gibt es unterschiedliche Formen von. Meine Schule wäre etwas, bei dem man erstmal gar nicht merkt, dass es auch noch auf einer zweiten Ebene pfiffig sein kann. Etwas, das gar nicht so lehrerhaft daherkommt, sondern etwas, wo man sich kaputt lacht und sich dann denkt, ja krass, das ist ganz schön, das ist aber pfiffig gedacht, sehr einfach gemacht und doch irgendwie fürs große Ganze stehend, bei dem man sich selber erkennt und auf einer zweiten Ebene noch merkt, ah ja krass, das steht irgendwie für die Gesellschaft. Der kritisiert so eine Verhaltensweise an sich, die ich auch an mir spüre, die ich auch im großen Ganzen sehe.
Also mehr Subtilität.
Ja, absolut Subtilität. Ja, aber keine vordergründige Subtilität, sondern eine Subtilität, die man erst beim zweiten Mal merkt. So, das ist gut. Also wenn man schon sagt, Achtung, jetzt wird subtil, da schlafen mir ja schon die Füße ein. Aber etwas, das man hört, wo man denkt, das ist beim ersten Mal hören witzig, und beim zweiten Mal hören denke ich, wow, das ist ganz schön pfiffig. Das wäre das Ideale für mich. Da hoffe ich, dass mir das manchmal gelingt. Ja.
Das war der Comedian Till Reiners. Vielen Dank. Und jetzt kommt noch ein legendärer Ausschnitt aus dem literarischen Quartett. Marcel Reich-Ranitzky redet sich in Rage. Es geht um den Roman Kalypso von Michael Köhlmeier.
Ich glaube nicht, Frau Löffler, mit aller Entschiedenheit widerspreche ich Ihnen, ich glaube nicht, dass das erste Buch, Telemach, gut gewesen ist. Wer ein derartiges
nicht
Zeug
kennen, können wir darüber nur spekulieren. Ja.
Nein, wer ein solches Zeug schreibt, ein so ordinäres Buch mit so viel Kitsch, das Vulgäre ist ja unerträglich.
Der Kitsch ist unerträglich.
Was das bitte, das kann man doch nicht aushalten. Das kann doch jeder schreiben, jeder, wirklich jeder in der Pubertät kann schreiben, ich werde ficken, ich habe gefickt, wir werden ficken, ich bin gefickt, die Welt ist eine Fickerei, das einzige Glück ist das Ficken, das kann nur jeder schreiben. Es ist eine Art Literatur, die eigentlich unter uns ins literarische Quartett nicht gehört. Wir sollten uns mit solchen Büchern nicht beschäftigen, ob die einen Leser finden oder nicht finden. Was ist das für ein Zeug? Was sind das für Bilder? Was sind das?
Also ist es sich so erregend?
Mir entgegenblühender Arsch. Mir entgegenduftender Arsch. Kinder, was ist das für eine Prosa?
Was ist das für eine Prosa? Die Kritik, sie kann offen und knallhart sein, so wie hier, oder auch ganz subtil. Und das Gleiche gilt natürlich auch im privaten Umfeld. Darauf schauen wir jetzt mal kurz. Die Kritik, sie kann mit dem Holzhammer kommen oder mit dem Florett, aber weh tut sie so oder so. Auch wenn man sich noch so viel Mühe gibt, sie ein bisschen nett zu verpacken, dann lieber direkt auf den Tisch damit. Birgit Spielmann mit ein paar ganz typischen Situationen des Lebens.
Wenn Sie morgens schön am Frühstückstisch sitzen, den Sie selbst und zwar ganz allein gedeckt haben, und Ihr Partner taucht irgendwann viel später auf, gibt es mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Ein freudestrahlendes »Schön, dass du auch noch kommst«, das auch noch dabei stark betonen. Alternativ dazu bietet sich an »Der längere Schlaf hat dir sicher gut getan«. Eine kritische Äußerung wie »Hast du es wieder nicht aus dem Bett geschafft?«
geht auf gar keinen Fall. Wenn sich dann die Wege des Paares nach einem innigen oder flüchtigen oder gar keinem Kuss getrennt haben, bietet sich konstruktive Beziehungsarbeit über Textnachrichten an. So entsteht ein reger Austausch und die Beziehung bleibt im kritischen Fluss. Mit Sätzen wie: Hast du auch die Spülmaschine ausgeräumt? Ist die Wäsche schon aufgehängt? Du hast doch nicht vergessen, den Handwerker anzurufen. Denkst du an die Einkäufe? Oder eher auffordernd: Du wärst mal mit Kochen dran. Die Glasflaschen müssen in den Container. Der Abfall quillt über. Wenn man sich dann abends wieder sieht, sollte diese kleine Auftragsliste nicht mit Sätzen abgearbeitet werden wie: Wäre ja auch noch schöner gewesen. Warum sollte es auch diesmal klappen? Oder: Habe sowieso nichts anderes erwartet. Nein, Kritik muss nicht negativ sein. Kann aber. Wenn Sie dann abends beim Essen schön zusammensitzen, bietet sich das Gericht als gelungener Gesprächseinstieg an. Ah, schon wieder Nudeln. Oder: Das letzte Mal waren die Bratkartoffeln aber viel knuspriger. Bei solchen Sätzen lässt sich schön anstoßen und auf die Gemütlichkeit trinken. Wenn Ihnen der eingeschenkte Wein nicht schmeckt, einfach aufstehen, ausschütten und eine neue Flasche aufmachen. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn Sie beim Ins-Bett-Gehen über die Schuhe Ihres Partners oder Ihrer Partnerin stolpern. Bitte nicht fluchen, sondern lieber in neutralem Ton fragen, ob das Schuhregal vielleicht besser mitten im Wohnzimmer stehen sollte. Im Bad entfernen Sie in Anwesenheit Ihrer großen Liebe demonstrativ die weißen Zahnpastaflecken auf dem Spiegel und lächeln dabei hinein. Denn es gilt immer, konstruktiv zu kritisieren. Schließlich ist nicht jeder so perfekt wie Sie und ich.
So also läuft das mit der Kritik daheim am Küchentisch. Und wie ist das in der großen Philosophie? Die hat sie doch erfunden, die Kritik, oder? Martin Seel ist Professor für Philosophie an der Uni Frankfurt. Schönen guten Abend.
Guten Abend meinerseits.
Laufen bei Philosophen zu Hause die Gespräche am Küchentisch anders ab?
Ich denke in der Regel nicht wirklich. Auch philosophische Themen kommen bei uns zu Hause manchmal vor. Meine Frau ist Soziologin und hat einmal ein ganzes Buch mit dem Titel Tischgespräche geschrieben. Und sie bezieht sich dort auf Kant. Kant hat in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht eine sehr schöne Analyse von Tischgesprächen geschrieben, wo er an seine eigene Tischgesprächpraxis dachte. Als er es sich leisten konnte, hat er von 12 bis 17 Uhr in großer Gesellschaft ausführliche Tischgespräche geführt. Es durfte aber nicht philosophiert werden, sondern über alles andere wurde gesprochen.
Ein anspruchsvoller Haushalt bei Ihnen zu Hause. Man kann schon sagen, die Philosophie hat die Kritik erfunden, oder?
Ob sie sie erfunden hat, kann dahingestellt bleiben, aber Philosophie ist im Kern Kritik. Denn was Philosophierende tun, sie versuchen sich in reflexiver Aufklärung über Grundbegriffe des menschlichen Selbstverständnisses, also Erkenntnis, Freiheit, Moral, Kunst und vieles andere. Und dabei versuchen sie, diese Begriffe so und ihren Zusammenhang so aufzuklären, dass wir diese Begriffe besser verstehen, aber mit dem Ziel, dass die Menschen, also wir alle, uns möglicherweise besser verstehen.
Also eine höhere Erkenntnis erreichen. Welche Rolle spielt dann die Polemik?
Die Polemik, der konstruktive Teil der Kritik, denken Sie nur, um noch einmal auf Kant zurückzukommen, an seine drei berühmten Kritiken. Die Kritik der reinen Vernunft, da geht es um die Grundlagen der Erkenntnis. Die Kritik der praktischen Vernunft, da geht es um die Grundlagen von Freiheit und Moral, oder die Kritik der Urteilskraft, da geht es um die Grundlagen ästhetischer Erfahrung. Diese Kritik ist eine konstruktive Kritik. Sie will erklären, was es mit diesen menschlichen Vermögen oder Erfahrungen auf sich hat. Das geht aber bei Philosophierenden nie ab mit einer Kritik an den lieben Kollegen. Früher waren das ja fast alles Männer. Das heißt, deren Auffassung dieser Themen, deren Analyse wird zurückgewiesen und manchmal durchaus polemisch. Und im 18. Jahrhundert beispielsweise waren die Kollegen doch weniger vorsichtig häufig, als wir das heute sind.
Aber gerade so die Vertreter Ihrer großen Frankfurter Schule, Adorno und so, galten die nicht eher als destruktiv oder ist das jetzt nur ein Imageproblem?
Die ältere Generation der kritischen Theorie gilt in den Augen mancher als vorwiegend destruktiv oder negativ. Die Gesellschaft ist ein totaler Block oder ein einen Zwangszusammenhang, aber wenn man sich die Texte von Horkheimer und Adorno genauer ansieht, so hat auch deren Kritik eine konstruktive Seite, denn sie sprechen ja im Namen der Aufklärung und im Namen einer Veränderung der gesellschaftlichen Zustände. Also insofern geht Kritik, der kritische oder auch polemische Teil der Kritik in der Philosophie, doch immer mit dem Versuch zusammen, ein anderes, neues, ein produktives Verständnis der entsprechenden Verhältnisse zu gewinnen.
Hat sich das im Laufe der Jahre geändert? Wie ist das heute? Welches Selbstverständnis hat die Philosophie in Bezug auf die Kritik?
Das hat sich grundsätzlich nicht geändert. Wir haben es immer mit einem Zusammenspiel von drei Momenten der kritischen Analyse zu tun. Es spielt in der Philosophie immer die Rekonstruktion eine Rolle. Also was haben die Klassiker zu dem jeweiligen Thema gesagt? Insofern ist das, schauen Philosophen ja doch immer auch wieder in ihre Geschichte. Dann gibt es einen konstruktiven Teil, das heißt, die Autorinnen versuchen, ihre eigene Antwort zu formulieren. Und dann gibt es noch die dekonstruktive Variante, die erstmal das normale Verständnis auf den Kopf stellt, aber auch um ein neues Verständnis entscheidender Begriffe und entscheidender Verständnisse von Gesellschaft und der Stellung des Menschen in der Welt zu gewinnen.
Und diese Debatte innerhalb der Philosophie, haben Sie den Eindruck, das hat auch einen Einfluss auf unsere heutige Gesellschaft oder ist das alles nur im Elfenbeinturm und wir kriegen das gar nicht mehr mit?
Nein, das hat immer schon einen Einfluss, wenn wir an die letzten 200 Jahre denken, auf die Gesellschaft gehabt. Denken Sie nur an Kants Schrift zum ewigen Frieden. Da wird schon die Idee von so etwas wie einem Völkerbund gesprochen und wird der Gedanke verfolgt, dass es doch so etwas wie eine friedliche Kooperation unter den damaligen Nationen und Staaten geben könnte. Marx war ein philosophisch äußerst gebildeter Autor und dass der keine Wirkung gehabt hat, kann man ja wohl nicht sagen. Also insofern gibt es immer wieder Einflüsse und auch die kritische Theorie hat in den 60er, 70er Jahren einen großen Einfluss etwa auf die Studentenbewegung gehabt. Also die Philosophie sitzt nicht nur im Elfenbeinturm, keineswegs.
Kann die Philosophie diesem zugespitzten, aggressiven Diskurs der heutigen Zeit etwas entgegensetzen?
Ja, durchaus. Sie kann versuchen, die Formen etwa des Ressentiments, mit denen wir es heute ja verstärkt zu tun haben, wieder auf denen etwas entgegenzusetzen. Also nicht nur Fakten, die keine Fake News sind, sondern auch diejenigen, die glauben, jetzt mit Aggressionen etwas erreichen zu können, darauf hinweisen, dass die Annahmen, die sie machen, widersprüchlich bis absurd sind. Insofern hat die Philosophie hier auch eine politische Rolle.
Und der philosophische Diskurs selbst, wird der auch aggressiver oder wie erleben Sie den?
Der war schon mal lebendiger. Als ich studiert habe in den 70er und 80er Jahren, ging es wilder zu in der Philosophie und ich muss gestehen, dass ich das ein wenig vermisse. Es gab unterschiedliche Schulen, die sich bekriegt haben, natürlich irgendwie so halbwegs in aller Freundschaft oder denken Sie nur an die Debatten zwischen der deutschen und der französischen Philosophie, die Franzosen, also Foucault, Derrida und einige andere, galt ja als unseriös und wildes Denken, wogegen der Rest Europas die Rationalität glaubte verteidigen zu müssen. Das hat sich dann herausgestellt, dass dieser wechselseitige Streit und auch die wechselseitigen Aggressionen teilweise unberechtigt waren. Aber es ging sehr viel lebhafter zu als heute, wo wir doch weitgehend höflich und freundlich miteinander umgehen. Und das vermisse ich manchmal. Manchmal auf den Putz zu hauen, würde auch der heutigen Philosophie durchaus gut tun.
Das war Professor Martin Seel von der Universität Frankfurt. Vielen Dank. Und hier noch ein legendärer Augenblick mit Marcel Reich-Ranicki. Sie erinnern sich ja, er sollte den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Lange saß er im Publikum, er trug diese ganze Fernsehshow. Und als er dann endlich dran war, hatte er keine Lust mehr.
Meine Damen und Herren, ich habe in meinem Leben viele Literaturpreise bekommen. Und ich habe immer gedankt für diese Preise, wie es sich gehört. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich offen rede. Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Ich muss auf den Preis, den ich erhalten habe, irgendwie reagieren. Und der Intendant Schächter sagte mir, bitte, bitte, bitte nicht zu hart. Ja, in der Tat, ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an. Ich hätte das, werden Sie denken und sagen, früher erklären sollen. Natürlich, aber ich habe nicht gewusst, was hier auf mich wartet, was ich hier erleben werde. Ich gehöre nicht in dieser Reihe der heute, vielleicht sehr zu Recht, preisgekrönten. Wäre der Preis mit Geld verbunden, hätte ich das Geld zurückgegeben. Aber er ist ja nicht mit Geld verbunden. Ich kann nur diesen Gegenstand, der hier verschiedenen Leuten überreicht wurde, von mir werfen oder jemandem vor die Füße werfen. Ich kann das nicht annehmen.
Verriss, Feedback, Auseinandersetzung, die schwierige Kunst der Kritik. Und was ist aus ihr geworden? Müssen wir jetzt einfach feststellen, früher war alles besser. An der Art und Weise, wie heutzutage kritisiert wird, vor allem in den sozialen Medien, da gibt es in der Tat sehr viel zu kritisieren. Rainer Dachselt bringt das mal auf den Punkt.
Hey, du stinkst! Was war das? Eine Beleidigung? Nein, Hygienekritik. Und wie beschissen siehst du denn aus, ist auch keine Beleidigung, sondern Stilkritik. Und wenn sie das nicht glauben, sind sie dumm wie ein Eimer Bachsand. Nicht ärgern, das war nur Vernunftkritik. Kritik ist nämlich längst nicht mehr das Geschäft von Spezialisten, die dafür eine teure und komplizierte Ausbildung gemacht haben. Es ist eine Art Volkssport. Pöbeln, diskriminieren, dumm anmachen, verunglimpfen, herunterputzen und hetzen. Das alles macht zwar Spaß, ist aber außerhalb des engsten politischen Freundeskreises nicht besonders hoch angesehen. Gesellschaftlich relevant und im Dienste der Sache unerlässlich ist dagegen kritisieren. Hier einige coole Beispiele. Gesellschaftskritik. Meine Mitmenschen sind dumm, unvorsichtig, egoistisch, zu laut und generell einfach unmöglich. Aus dieser weit verbreiteten Ansicht lässt sich mit wenig Handgriffen eine schöne Gesellschaftskritik zimmern. Ich muss nur durchblicken lassen, dass die Zeit, das moderne Leben und der Materialismus daran schuld sind, dass alle außer mir dumm, unvorsichtig, egoistisch, zu laut und generell unmöglich sind. Gesellschaftskritik kann eher von links oder eher von rechts kommen. Am besten kommt sie aber von oben. Sie ist vor allem für Menschen in der zweiten Lebenshälfte ein schönes Hobby. Für alle Altersstufen eignet sich Islamkritik. Da sind einige Leute im Land, die sehen komisch aus und wollen sich mir nicht anpassen. Wahrscheinlich wollen sie mich sogar unterjochen. Das klingt fremdenfeindlich und leicht paranoid, lässt sich aber zu einer zünftigen Islamkritik ausbauen. Deren Religion ist nämlich schuld, die können gar nicht anders, kulturell und überhaupt. Aber Vorsicht, es gibt auch richtige Religionskritiker, die sogar Argumente haben. Mit denen legen sie sich besser nicht an. Unter dieser Voraussetzung aber ist Islamkritik ein Hobby für Leute, die sich gerne im Kreis guter Freunde aufregen. Wem das allerdings zu rechts ist, der greift zur Kapitalismuskritik. Die da oben stecken alle unter einer Decke. Geld regiert die Welt und schuld sind die Banken, die Konzerne und natürlich die Neoliberalen. Aus dieser mühseligen und beladenen Sicht der Dinge wird im Handumdrehen Kapitalismuskritik. Behaupten Sie einfach, dass Marx, Adorno und Bourdieu auch Ihrer Ansicht sind. Keine Angst, Sie müssen diese Leute nicht lesen. Sie müssen es nur so überzeugend sagen, dass der ganze Hörsaal oder das ganze Theater aus dem Nicken gar nicht wieder herauskommt. Kapitalismuskritik eignet sich vor allem für junge Menschen. Wem sie aber zu altbacken und proletenmäßig erscheint, sollte es mal versuchen mit Sprachkritik. Die meisten Menschen missbrauchen nämlich die Sprache, um Dinge zu sagen, die ich nicht gut finde. Hals, Maul hilft leider nicht dagegen, aber Sprachkritik. Jedes Wort, was diese Leute sagen, verrät nämlich, dass sie in Wirklichkeit Rassisten, Frauenfeinde, Kriegshetzer und auch sonst das Letzte sind und eigentlich gar nicht reden dürften. Und wenn sie sich dann noch rechtfertigen, ist das der endgültige Beweis, dass ich recht habe. Sprachkritik ist nämlich die strukturelle Form von Hals, Maul. Genial. Für alle Altersstufen geeignet. Das gilt auch für Selbstkritik. Ich bin nämlich auch das Allerletzte. Ja, ich habe eben total ungerecht engagierte Menschen, die gerade vor lauter Empörung nicht so viel Zeit zum Denken haben, in die Wurst gemacht. Gesellschaftskritiker, Islamkritiker, Kapitalismuskritiker und Sprachkritiker. Das ist zwar inhaltlich einigermaßen gerechtfertigt, moralisch und menschlich aber nicht in Ordnung. Ich bin untröstlich. Versuchen Sie es auch mal. Erst sich gehen lassen und dann zerknirscht sein. Selbstkritik ist die einzige Kritik, mit der man zweimal hintereinander im Mittelpunkt steht. Ein Geheimtipp für Kenner.
Mit diesen Kniffen kann man Kritik schnell als Waffe einsetzen. Damit kann man andere mundtot machen und dabei selbst in Deckung bleiben. Herfried Münkler ist Professor für politische Theorie und Ideengeschichte. Er kennt das aus eigener Erfahrung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche dieser zugespitzten Kritikformen sind Ihnen in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn so begegnet?
Naja, ich denke, in irgendeiner Form jede dieser Kritiken. Kritik in der Regel daran, dass wissenschaftliche Sprache zu kompliziert sei und man es bitte etwas einfacher machen sollte. Kapitalismuskritik als Gestus eher, mit dem man naja, im weiteren Sinne sich selbst erhöht und in eine kritische Rolle hineinbringt. Islamkritik ist mir in der Universität nicht begegnet, aber relativ häufig im Netz in Reaktion auf das Buch, das ich zusammen mit meiner Frau geschrieben habe, über die neuen Deutschen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Da kam dann schon relativ viel an Stellungnahmen, die ich aber eigentlich gar nicht unter Kritik verbuchen wollte, sondern das waren Anpöbeleien.
Sie selbst haben auch als Uniprofessor Angriffe von linken Splittergruppen erlebt. Worum ging es da?
Ja, die wollten Einfluss auf den Lehrkanon haben.
Münklerwatch hieß das, ja.
Genau, ja. Ich hatte eine Einführungsvorlesung zu halten, die habe ich alle zwei Semester gehalten. Die sollte politische Theorie oder soll von Platon oder Thukydides bis heute darstellen in einem Semester. Als ich noch in Frankfurt war, habe ich dafür 3 Semester gehabt. Am Anfang an der Humboldt-Universität 2 Semester, nach der Bachelor-Reform nur noch 1 Semester. Naja, das hat dann natürlich Folgen. Zumal, wenn hinterher eine Klausur geschrieben wird. Und ich habe mir halt Mühe gegeben, im Hinblick auf das, wovon man erwartet, dass ein Studentin der Politikwissenschaft das kennt, das auszuwählen. Die wollten aber, dass ich, was weiß ich, von Anfang an mehr Frauen, mehr Leute aus der dritten Welt und derlei mehr. Und das war nun halt im Hinblick auf die begrenzte Zeit so ohne weiteres nicht möglich. Also haben sie gesagt, ich sei ein Sexist, ich sei ein Imperialist und derlei mehr, nicht? Der Witz war, sie haben sich ausgegeben als meine Studenten, was sie nicht waren. Das wusste ich, kann auch dann irgendwann ihren Namen, wiewohl die im Netz natürlich anonym aufgetreten sind. Das ist nicht ganz einfach, damit umzugehen, aber naja, irgendwann, ich habe ja relativ lange über asymmetrische Gefechtsführung nachgedacht, kriegt man dann heraus, wo man ansetzen muss. Und das war in meinem Fall die Behauptung einfach, ich selber würde Münklerwatch organisieren. Dann hätten sie aus der Deckung kommen müssen und sagen, nee, wir sind das und du bist es gar nicht, kamen sie aber nicht und damit war es zu Ende.
Das heißt, Sie haben das ein bisschen schmunzelnd auch betrieben und es hat Sie nicht wirklich gefürchtet, was Sie da erlebt haben.
Ja, das ist aber etwas, was man nicht von vornherein hat, sondern was man sich, würde ich mal sagen, erarbeiten muss. Diese Formen, die sich als Kritik bezeichnen, die aber eigentlich Anwürfe sind, auf politisch intendierte Angriffe, die sich als Kritik tarnen, auszuhalten und das sozusagen durchzustehen, das ist etwas, das schaffen einige Kolleginnen und Kollegen und andere verzweifeln daran oder rücken je nachdem, in der Regel rücken sie nach rechts und werden dann möglicherweise sogar solche, als wie sie zuvor zu Unrecht kritisiert worden sind.
Nun ist Kritik in der Wissenschaft nicht nur alltäglich, sie ist ja unabdingbar, das muss sein, sonst gibt es ja keinen Fortschritt. Ist der wissenschaftliche Diskurs schwieriger geworden?
Ja, ist schwieriger geworden, weil die Trennlinien zwischen unterschiedlichen Modi der Kritik, das, was Sie vorhin gerade aufgezählt haben, verschwunden sind. Und einige Leute glauben, bloß eine andere Meinung zu haben, sei schon Kritik. Ich meine, eigentlich gibt es eine relativ präzise Form wissenschaftlicher Kritik, die dort am stärksten ist, wo sie sich die stärkste Position der Gegenseite aussucht und versucht, dort zu zeigen, wo methodische oder inhaltliche Widersprüche, Unsauberkeiten und derlei mehr sind. Das hat aber zur Voraussetzung, dass man sich in die Materie einarbeitet, dass man die Konstitutionsbedingungen eines Textes kennt, dass man eine Vorstellung hat, an welchen Adressatenkreis, sozusagen breites Publikum, Fachpublikum, der Text zugeschnitten ist und derlei mehr. Also Kritik ist eigentlich eine schwierige Sache. Ich möchte fast sagen, es ist eine rhetorische Gattung, die die wenigsten beherrschen, aber die meisten glauben, sie müssten sich in ihr üben.
Aber gerade in der Forschung ist es natürlich wichtig, Studien zu kritisieren. Da gab es letzte Woche ein gutes Beispiel, die Studie des Virologen Christian Drosten ist kritisiert worden. Es stand dann aber sehr schnell der Eindruck im Raum, das wäre alles aufgeblasen gewesen, denn es war ja noch gar keine fertige Studie. Und dann kam der Eindruck, es ging eigentlich nur darum, diesen Mann zu beschädigen, vielleicht aus Neid. Also wird so Kritik oft instrumentalisiert?
Ja, wird sie. Also ich meine, zunächst mal haben Sie völlig recht. Kritik ist das Betriebsmittel eigentlich des wissenschaftlichen Fortschritts. Und je sorgfältiger und präziser Kritik ist, desto produktiver wirkt sich das auf den gesamten wissenschaftlichen Betrieb aus. Also in der Weise, dass man eigentlich im Modus der Kritik wechselseitig einander hilft, über gewisse Hürden zu kommen. Was wir aber jetzt in der letzten Zeit beobachtet haben, ist, naja, das Einmischen im Prinzip von persönlichen Eitelkeiten. Also da fühlt sich einer nicht hinreichend gewürdigt, zurückgesetzt und derlei mehr. Und nachdem Herr Drosten halt relativ sichtbar in der Öffentlichkeit gewesen ist, konnte im Prinzip jeder, indem er sich gesagt hat, ja, aber jetzt kritisiere ich ihn mal, und zu sagen, etwas von dieser Aufmerksamkeit, die Drosten zuteil geworden ist, auf sich umlenken. Das ist ein eher unproduktiver Aspekt, weil da einfach nur in der Regel Alpha-Menschen gegeneinander kämpfen. Das kann man zwar beobachten und sich amüsieren, aber mit wissenschaftlichem Fortschritt hat das in der Regel nichts zu tun.
Was würden Sie sich wünschen? Wie sollte der Umgang mit Kritik sich ändern in der Öffentlichkeit und auch im wissenschaftlichen Betrieb? Wie sollte sich das ändern, damit sie wieder konstruktiver wird?
Naja, ich meine, im wissenschaftlichen Betrieb, das ist letzten Endes ja mit meiner eigenen Sache als Kritiker, Kritisierter und Hochschullehrer, also einüben. In Kritik, nicht? Sozusagen Seminar machen, wie übt man Kritik oder begleitend zu den Lehrveranstaltungen, die man macht, immer wieder, so wie ich auch Protokolle zu schreiben trainiert habe, auch Kritiken zu schreiben trainieren, denn das ist etwas, was gelernt werden muss. Das ist halt das, was für die Wissenschaft wichtig ist, dass in der Öffentlichkeit dass eine größere Rolle spielt, das glaube ich nicht, denn gerade mit den neuen sozialen Medien kann sich ja tendenziell jeder daran beteiligen und man muss nur mal gucken, weil einige der Kritiken von Büchern, die bei Amazon vertrieben werden, sind richtig gut, exzellent, aber bei anderen hat man auch den Eindruck, naja, da hat sich irgendeiner, der das Buch gar nicht gelesen hat, sondern allenfalls den Klappentext intellektuell verarbeitet hat, ausgekotzt, nicht? Das muss man halt hinnehmen, das gehört inzwischen dazu. Aber die Wissenschaftler sollten dann halt auch ein bisschen trainieren, Wissenschaftskommunikation, nicht? Und es wäre vielleicht im Falle Drosten auch geschickt gewesen zu sagen, von vornherein mit diesem Kautelen zu arbeiten. Das ist ein vorläufiges Ergebnis, das ich eigentlich sonst gar nicht veröffentlichen würde, aber im Augenblick angesichts der öffentlichen Erregung und derlei mehr sage ich das vorläufig einmal. Also sozusagen diese Kautelen davor und dahinter, um deutlich zu machen, ja, das ist eine heikle Form von Wissenschaftskommunikation, aber ich lasse mich mal drauf ein, weil man unbedingt was wissen will. Man kann auch sagen, nee, dann lasse ich es lieber. Und halt mich zurück und bin ein nobler Wissenschaftler. aber möglicherweise einer, von dem keiner weiß, dass es ihn gibt.
Professor Herfried Mündler, herzlichen Dank. Das war's für heute. Was hätte wohl Marcel Reich-Ranicki gesagt zu dieser Sendung über Kritik? Heute wäre er 100 Jahre geworden. Wenn Sie sich mehr mit ihm beschäftigen wollen, das Jüdische Museum Frankfurt hat eine Online-Ausstellung über ihn zusammengestellt. Mehr finden Sie auf der Internetseite des Jüdischen Museums. Mein Name ist Uwe Berndt. Ich wünsche einen schönen Abend. Aber die Schlussworte des Tages, die soll das Geburtstagskind behalten. So war es schließlich immer.
Ich habe übrigens, muss ich Ihnen gestehen, eine Vorliebe für kurze Gedichte. Ich glaube, die schönsten Gedichte der Welt, die schönsten in der deutschen Literatur, die Gedichte von Goethe, von Heine, von Rilke, von Brecht natürlich, sind meist kurze Gedichte. Ich habe vor gar nicht langer Zeit in einem Gespräch Goethes eine überraschende Formulierung gefunden. Da sagt Goethe, ein Gedicht sollte sein wie ein Kuss der Welt gegeben. Nein, Kuss kann nicht sehr lange dauern. Ein Kuss muss kurz sein. Und ich finde, die schönsten Gedichte von Goethe sind alle kurz.
Gib mir den Kuss, dann ist Schluss.